Radio SRF. International. Eine Sendung von Ulrich Achermann.
Es ist über 50 Jahre her seit dem letzten großen Wurf einer brasilianischen Regierung. Damals wurde die Hauptstadt von Rio de Janeiro nach Brasília verlegt. Die neue im Landesinnern eröffnete dem bis anhin stark auf Meer und Küste ausgerichteten Volk eine Perspektive Richtung Westen. Dort warteten riesige, weitgehend menschenleere Gebiete wie der Mato Grosso auf die Erschließung. Brasília wurde mitten in der Zeit der Autoeuphorie hochgezogen. Nachhaltig ist die Stadt keineswegs. Gehsteige für Fußgänger vergaßen die Architekten glatt und die ältesten Gebäude sind längst Ruinen. Was aber nicht heißt, dass Brasilien unfähig wäre, nachhaltig zu bauen. Im Gegenteil. Zu sehen ist das am Beispiel von Curitiba. Geprägt hat die Stadt im Süden weitgehend ein Einzelner und nicht der Staat. Curitiba mit seinen 2 Millionen Einwohnern ist in Sachen Lebensqualität das Beste, was Lateinamerika zu bieten hat. Mit dem Aufzug geht es hinauf auf die verglaste, 120 Meter hohe Plattform des Aussichtsturms. Zu Füßen breitet sich ein Hochplateau aus, knapp 1000 Meter über Meer. Darauf steht die Stadt Curitiba, umgeben von Landwirtschaftsland bis zum Horizont. In engen Kurven tuckert eine Eisenbahn das steile, üppig grüne Küstengebirge hinab ans Meer. Curitiba hat das richtige Klima für seine ursprünglich aus der Ukraine, Jugoslawien, Deutschland und Italien eingewanderten Bewohner. Der Winter ist kalt, der Sommer nicht so heiß. Oben auf der Aussichtsplattform wartet Kazumi Hirono vom Bürgermeisteramt. Sie hat die Aufgabe, Curitiba den Besuchern im richtigen Licht zu zeigen. Hoch über der Stadt kommt sie gleich zur Sache.
Curitiba ist eine Stadt, die heute 55 Meter quadrados de área verde por habitante, sendo que a ONU recomenda que seja de 11 metros quadrados de área verde por habitante.
In Curitiba gibt es mehr Parkflächen, Wälder und intakte Natur als überall sonst in Lateinamerika. Auf jeden Einwohner kommen hier 55 Quadratmeter Grünfläche, sagt Hirono. Die UNO empfiehlt 11 je Einwohner, aber die meisten Latinos haben kaum 3. Planung und Ordnung statt Wildwuchs und Chaos, wie es in den Metropolen Lateinamerikas sonst üblich ist. Vom Aussichtsturm ist auf Anhieb die planerisch-urbanistische Handschrift von Curitiba zu erkennen.
As margens dessas canaletas são você pode construir prédios altos. A partir do momento em que você se afasta das canaletas,
Kanälen gleich ziehen sich die den Schnellbussen vorbehaltenen Spuren quer durch die Stadt, von Nord nach Süd, von Ost nach West. Wohn- und Geschäftstürme dürfen allein entlang dieser Schnellbusstrecken hochgezogen werden, erklärt Hirono. Das heißt, dass der Weg zum öffentlichen Transportmittel dort am kürzesten ist, wo die Dichte der arbeitenden und wohnenden Menschen am größten ist. Je weiter man sich von den exklusiven Busspuren entfernt, desto flacher, ursprünglicher ist Curitiba. Dagegen ist der öffentliche Verkehr für Millionen von pendelnden Latinos eine Qual. Sie treffen erst nachts um 10:30 von der Arbeit zu Hause ein und müssen schon morgens um 4 wieder aus den Federn, damit sie um 8 rechtzeitig am Arbeitsplatz sind.
Morar aqui, trabalhar ali, o lazer ali, você vai matar. E é isso que muitas cidades brasileiras e no mundo inteiro estão fazendo. Separando as funções urbanas, separando as pessoas por renda.
Eine Stadt funktioniert nur als gesunder Mix, wenn man Leben, Arbeiten und Freizeit nicht auseinanderreißt, sagt Jaime Lerner. Mit bald 80 Jahren ist er der Oskar Niemeyer der brasilianischen Urbanisten und auf der ganzen Welt ein gefragter Mann. Lerner ist Sohn polnischer Einwanderer und war als Bürgermeister Curitibas in den 70er Jahren derjenige, der die nötigen Veränderungen eingeleitet hat. Warum gibt es kein zweites Curitiba? Auch darauf hat Lerner eine Antwort, mehrere sogar. In Lateinamerika wird segmentiert, die einfachen Leute werden in die Vorstädte verbannt. Die Reichen und der Mittelstand lassen sich in ihren eigenen Ghettos nieder, analysiert Lerner. Zuletzt hat man es mit lauter unsichtbaren Mauern zu tun, hochgezogen nach Einkommen, Hautfarbe, Religion oder Sozialstatus. Klüfte, die unüberbrückbar werden. Das heißt, wachsende Transportansprüche und sinkende Lebensqualität. Sinkend für den Einzelnen, sinkend für die ganze Gemeinschaft, bilanziert Lerner.
Innovar é começar. Começar é fundamental. Nós começamos com uma linha. Ja, 50.000 Passagiere pro dia.
Die Stadt erneuern, das bedeutete irgendwo ganz konkret anfangen. In Curitiba war es die erste Fahrspur für den Bus. Die Leute haben gleich erkannt, dass es sich um eine Verbesserung für alle handelte, sagt Lerner. Er und seine Nachfolger bauten das System konsequent weiter aus. Heute befördert Curitibas Busflotte täglich 2,5 Millionen Menschen, fast so viel wie die Londoner U-Bahn. Die Institutionen Brasiliens, die Bürgermeister und Verwaltungen, sind Gefangene der Interessen der Oberschicht. Interessen, die üblicherweise auf persönliche Bereicherung hinauslaufen oder darauf, sich mit pharaonischen Bauten und Denkmälern Perspektiven für eine nationale Politkarriere zu schaffen. Deshalb leisten die Institutionen so wenig. Jaime Lerner ist ein heller Kopf, der eine politische Chance bekam. Und er nützte sie, um sich als Servidor Público zu empfehlen. Als Vertreter einer ganz kleinen Minderheit, die Politik als Dienstleistung für die Allgemeinheit begreift. Reich ist Curitiba nicht. Auch hier gibt es Favelas, Armenviertel, 200 an der Zahl. Der Unterschied zu anderen brasilianischen Städten ist, dass der Urbanist Jaime Lerner hier eine Kultur der sozialen Verantwortung eingeführt hat. Die Stadt reicht den Schwachen die Hand. So haben Lerners Nachfolger zum Beispiel Abfallrecycling und Ernährungssicherheit unter einen Hut gebracht. Alle 14 Tage sammeln Lastwagen der Stadtverwaltung an verschiedenen Punkten der Peripherie wiederverwertbaren Müll ein, den die Favela-Bewohner zusammengetragen haben. Altglas, Aluminiumdosen, PET-Flaschen. An einem ersten Lastwagen stehen die Leute Schlange, um das Sammelgut abzuliefern. Es wird gewogen, schließlich erhalten die Sammler ein Papier. Die Zahl darauf entspricht dem Gewicht der Ware. Am zweiten Lastwagen gibt es für 2 Kilo abgegebenen Müll 1 Kilo Gemüse und Früchte. Lebensmittel, welche die Stadt Curitiba Bauern in der Umgebung abkauft und als Entschädigung an die Müllsammler weitergibt. Raquel, 31, ist mit einer Schubkarre gekommen und füllt sie mit den Esswaren.
Hoje eu tô levando abobrinha, batata doce, banana e pepino. Deu no meu lixo deu 28 Kilo.
Bananen, Süßkartoffeln, Gurken und anderes mehr hat sie bekommen. 14 Kilo Essen für 28 Kilo Müll.
É lixo próprio e de algumas amigas minhas que também separa e me dão, daí eu trago e troco. Já economiza bastante para comprar verdura.
Nicht alles ist für meine eigene Familie bestimmt, sagt Raquel. Schließlich haben ihr auch einige Nachbarn Wiederverwertbares anvertraut. Mit diesen wird sie teilen, was sie an Gemüse und Früchten nach Hause bringt. Eine wirklich gute Einrichtung, sagt Raquel. Sie hilft uns allen, Geld zu sparen. Und uns auch dann zu ernähren, wenn wir knapp bei Kasse sind. Wie stark oder schwach ein Gebiet in Brasilien entwickelt ist, hängt neben vielen anderen Faktoren auch vom Zufall ab. Davon zum Beispiel, ob in der betreffenden Gegend jemand wie Jaime Lerner gewirkt hat. Als Faustregel gilt, dass der Süden die Wirtschaftslokomotive und daher entwickelter ist als der dünn besiedelte Norden und Nordosten. Letzterer gilt als das Armenhaus Brasiliens. Eine karikierende Wortschöpfung bringt diese Kluft auf einen Nenner, Belindia. Der Begriff drückt aus, dass Brasilien aus einem hochentwickelten Teil wie Belgien besteht und dass es gleichzeitig über weite Strecken so rückständig und unterentwickelt ist wie Indien. Niemand schien geeigneter als Lula da Silva, dieses Entwicklungsgefälle einzuebnen.
Mudar com coragem e com cuidado. Com humildade e ousadia. Mudar tendo consciência de que a mudança é processo gradativo e continuado.
Mudar, verändern, das war Lulas Stichwort dazu. Er verwendete es bei seiner Amtseinsetzung 2003.
Mudança por meio do diálogo e da negociação.
Brasiliens erster Arbeiterpräsident ist als Kind bettelarmer Eltern selbst im Nordosten aufgewachsen und hat eine große Sensibilität für die Armen und ihre Nöte. An radikale Maßnahmen wie etwa eine Bodenreform dachte die Arbeiterpartei Lulas aber nie. Sie scheute und scheut die Auseinandersetzung mit den Großgrundbesitzern. Stattdessen setzt sie auf Einkommentransfers hin zu den Schwächsten. Der Staat gibt den Armen jeden Monat rund 100 Dollar. Die Empfänger freut's, eine Gegenleistung dafür haben sie nicht zu erbringen. Das Ergebnis ist zwiespältig. Die Armen haben wohl ein geringfügig besseres Einkommen, aber sie hören nicht wirklich auf, arm zu sein und leben weiter in prekären Verhältnissen. Auch weil es keine Pflicht und nicht einmal Anreize gibt, etwas zu lernen, zum Beispiel das Lesen und Schreiben. Die Möglichkeit, sich am eigenen Schopf aus dem Elend zu ziehen, gibt ihnen die Arbeiterpartei nicht. Nachhaltig ist das keineswegs. Auch wenn nicht zu bestreiten ist, dass es den Armen insgesamt etwas besser geht. Aber auch unter Lula da Silva und seiner Nachfolgerin Dilma Rousseff hat Brasiliens Sozialpolitik eine stark eigennützige Komponente. Die Arbeiterpartei profitiert, sie ist sogar die große Gewinnerin, bestätigt der Politologe David Fleischer von der Universität Brasilia.
E tem pesquisas que mostram claramente que após a Mensalão em 2005, foi essa contingente Bolsa Família que ajudou a reeleger Lula. As pesquisas mostram a nível municipal, quanto maior número de Bolsa Família no município, mais votos foram para Lula em 2006 e isso também funcionou em favor da Dilma em 2010.
Lula da Silva ist 2005 dank den Stimmen der Sozialhilfebezüger wiedergewählt worden, sagt der US-Amerikaner, der während 4 Jahrzehnten brasilianische Politikwissenschaftler ausgebildet hat und der auch als emeritierter Professor weiter in Brasilia lebt. Die Stimmen der Hilfeempfänger hätten 2010 auch Dilma Rousseff zur Präsidentschaft verholfen. Es lasse sich nachweisen, dass immer dort am massivsten für die Arbeiterpartei gestimmt werde, wo die Regierung am meisten Sozialhilfe ausschütte. Die staatliche Hilfe erreicht 12 Millionen Familien, hauptsächlich in Nordostbrasilien. Das entspricht einem Potenzial von etwa 44 Millionen Stimmen. Und wie sehr diese der Arbeiterpartei und ihren Kandidaten zufliegen, das zeigen Fleischers wissenschaftliche Erhebungen. In Nordostbrasilien erhielt Rousseff bei der Wahl 2010 überwältigend viele Stimmen, bisweilen 98%. Die 9 Bundesstaaten, die zusammen die Region Nordostbrasilien bilden, sind das entwicklungspolitische Sorgenkind der Nation. Dort machen periodische Dürren den Kleinbauern zu schaffen. Sie leben von der Subsistenzwirtschaft, bauen also für den Eigenbedarf an. Mangelernährung oder gar Hunger grassieren. Die Leute dort, die Nordestinos, sind von kleinerem Wuchs, ihre Lebenserwartung ist deutlich tiefer und die Kindersterblichkeit viel höher als sonst in Brasilien. Seit Jahrzehnten lassen die Regierungen im Notstandsgebiet Lebensmittel und Trinkwasser verteilen. Und schauen Regierungen darüber hinweg, dass die lokalen Eliten sich bisweilen an den Hilfsgütern bereichern, weil sie diese abzweigen und verkaufen lassen. Oder sie aber mit der Auflage verteilen, am Wahltag einem bestimmten Kandidaten die Stimme zu geben. Es sind Mafia-Methoden, mit denen sich korrupte Familienclans an der Macht halten. Clans, welche jenes Brasilien beherrschen, das über das Kolonialzeitalter nie herausgekommen ist. São Luís ist dafür ein gutes Beispiel. Die Stadt mit 1 Million Einwohnern steht auf einer Halbinsel in der São Marcos-Bucht. Auf den ersten Blick wirkt sie recht sympathisch. São Luís verführt allabendlich mit Bier und Balladen unter freiem Himmel. Die Altstadt im portugiesischen Kolonialstil gehört zum Weltkulturerbe der UNESCO. Aufgetischt wird in engen Gassen mit Kopfsteinpflaster. Die Häuser aus dem 17. und 18. Jahrhundert haben dicke, kalkgeweißte Mauern. Die roten Ziegel auf den Dächern bilden jenen Bilderbuchkontrast, den die Touristen so sehr mögen. Aber sobald man sich von der Kneipenzeile Altstadt einwärts bewegt, ändert sich der erste Eindruck. Der architektonische Schatz ist vielerorts in lausigem Zustand, am Vermodern und Einsturz gefährdet. Hingegen glänzt auf einer Anhöhe mit eindrücklicher Sicht auf die Bucht, von Palmen gesäumt und ganz in Weiß, der Sitz des Gouverneurs des Bundesstaates Maranhão. Es ist die Machtzentrale der Familie Sarney. Gegenwärtig regiert Rosiana, die Tochter des Patriarchen. Dieser, José Sarney, war viermal Vorsitzender des brasilianischen Senats, dem der 84-Jährige weiterhin angehört. Von Brasilia aus mehrt er Macht und Einfluss seines Clans. Es war ein historischer Augenblick, als José Sarney 1965 die Wahl zum Gouverneur Maranhões schaffte. So historisch, dass der Regisseur Glauber Rocha einen Dokumentarfilm darüber drehte.
Recebo na praça pública o direito de governar o Maranhão.
Es gab Samba auf den Straßen, die Leute ließen den damals 35-jährigen Sarney hochleben. Er werde die soziale Ungerechtigkeit und die Korruption überwinden, rief José Sarney der jubelnden Menge zu. Mit Hilfe des einfachen Volkes hatte er einen Familienclan gestürzt, der Maranhão zwei Jahrzehnte lang ausgebeutet hatte. Sarney hielt kein einziges seiner Versprechen. Herausgekommen ist das genaue Gegenteil, wie Ricardo de Almeida sagt, der lokale Leiter des katholischen Hilfswerks Caritas.
Attestam que o Maranhão ainda apresenta os mais baixos indicadores sociais, né, do Brasil. In vários setores da vida. Coloca o Maranhão como campeão de analfabetismo.
In der Sozialstatistik bildet Maranhão weiterhin das Schlusslicht Brasiliens, sagt Almeida. Es ist der Bundesstaat mit den meisten Analphabeten und jener mit der geringsten Anzahl von Spitalbetten und Ärzten pro Kopf.
Dos mais graves do Brasil. A oferta de médico per capita também é uma das mais preocupantes do Brasil.
Maranhão ist achtmal größer als die Schweiz und hat 6,5 Millionen Einwohner. Und die Familie Sarney ist so etwas wie die Besitzerin des Bundesstaates. Die zwei in Saint-Louis erscheinenden Zeitungen gehören der Familie, ebenso die besseren Hotels. Straßen sind nach José Sarney benannt, genauso wie 220 öffentliche Schulen. Zwei Großunternehmen, der Bergbaukonzern Vale und der Aluminiumhersteller Alcoa, finanzieren den Sarney-Bundesstaat mit Steuern und Abgaben. Sie exportieren von Saint-Louis aus Eisenerz und Bauxit. Vale und Alcoa finanzieren gewöhnlich die Wahlkämpfe der Familie Sarney. Diese revanchiert sich mit Steuererleichterungen. Die Bevölkerung profitiert nicht, sie leidet vielmehr unter den Multis. Tausende mussten ihre Äcker und Felder verlassen, weil die Konzerne ihre Aktivitäten bis in die Landwirtschaftsgebiete ausdehnen. Die Vertriebenen hausen nun am Stadtrand von Saint-Louis, wie Ricardo Almeida von der Caritas erklärt.
Cidades como São Luís incharam de maneira extraordinária também. O índice de criminalidade é violentíssimo. Só no mês de fevereiro nós tínhamos contabilizado 44 homicídios em São Luís. Geralmente jovens negros.
Die Zuwanderung schafft Gewalt, sagt Almeida. Allein im Februar ist es in São Luís zu 44 Morden gekommen. Die Opfer und Täter sind in der Regel Schwarze und Farbige, die aus den Landgemeinden an die Peripherie von São Luís gezogen sind. José Sarney, der Patriarch, hat in seinem Leben alles geschafft, wovon ein Provinzpolitiker träumen kann. Nachdem er sich mit dem Militärregime überworfen hatte, schloss er sich der nationalen Opposition an. Als sich die Generäle in die Kasernen zurückzogen, stand er auf der richtigen Seite. Denn die auferstandene Demokratie machte einen Oppositionellen zum neuen Staatspräsidenten. Sarney war sein Vize, und als der Gewählte noch vor seiner Vereidigung an den Folgen einer Blinddarmoperation starb, rückte José Sarney ins Staatspräsidium auf. Seit jenen Tagen in den 80er Jahren gibt die Familie Sarney im Ministerium für Energie und Bergbau den Ton an. Zu Hause in Maranhão ist die Arbeiterpartei Lula da Silvas nicht etwa auf Distanz zum Patriarchen gegangen. Sie macht vielmehr gemeinsame Sache mit ihm. Und darf, hinter Rosiana Sarney selbstverständlich, den Vizegouverneur stellen. Das zeigt, für die Arbeiterpartei ist der Machterhalt wichtiger geworden als der Umbau Brasiliens, den sie einst versprochen hatte. Lula da Silva und seine Nachfolgerin sind schlaue Opportunisten. Sie gehen den Weg des geringsten Widerstandes. Um eine grundlegende, nachhaltige Erneuerung kümmern sie sich nicht. Ein Beispiel dafür. Präsidentin Rousseff unterstreicht im Gliedstaat Rio Grande do Sul, wie wichtig die Bildung im Kampf gegen die Armut ist und übergibt der Bevölkerung neue Schulbusse.
para nosso país ser de classe média? É educação. Educação e mais educação. Daí os ônibus escolares serem tão importantes.
Den Bauernkindern bringen die Busse gewisse Erleichterung. Doch die eigentliche Aufgabe der Regierung wäre es, Brasiliens miserables Schulsystem zu erneuern. Die Arbeiterpartei ist eine Mogelpackung und trotzdem erfolgreich. Auch wirtschaftlich ist die Rechnung bislang aufgegangen. Die Politik stärkt den Binnenmarkt, indem sie mit Bankkrediten und staatlicher Sozialhilfe den Konsum beschleunigt, Wachstum und neue Arbeitsplätze schafft. Etwa 30 Millionen Brasilianer haben neue und besser bezahlte Jobs gefunden und sind in die unterste Mittelschicht aufgerückt. Erst jetzt, da sich die Konjunktur abschwächt und die Haushalte hoch verschuldet sind, ist die Arbeiterpartei gefordert. Zwei Großanlässe werden verhindern, dass die positive Stimmung kippt. Nächstes Jahr trägt Brasilien die Fußball-Weltmeisterschaft aus, 2016 die Olympischen Spiele. Die Chancen stehen gut, dass Präsidentin Rousseff im nächsten Jahr für eine zweite Amtszeit gewählt wird und die Arbeiterpartei an der Macht bleibt. Doch wer gehofft hatte, Lula und seine politische Ziehtochter hätten einen grünen Daumen und würden das Wachstum umweltverträglich gestalten, sieht sich getäuscht. Zwar bremst die Regierung die illegalen Brandrodungen im Regenwald. Ansonsten aber dominiert in der Arbeiterpartei die Vision alter Gewerkschafter, zu denen auch Lula gehört. Alles, was sich in Beton gießen lässt, ist Fortschritt. Je monumentaler die Bauten, desto besser. Und wie einst das Militärregime will auch die Arbeiterpartei die Rohstoffe des Amazonasbeckens ausbeuten, koste es, was es wolle. Niemand hat das besser durchschaut als Erwin Kreutler, der katholische Bischof von Altamira am Xingu-Fluss mitten in Amazonien. Kreutler stammt aus Vorarlberg, lebt aber seit mehr als 40 Jahren als Geistlicher im Dschungel. Auch der Doppelbürger Kreutler hatte 2002 Lula da Silva gewählt. Doch inzwischen ist der Bischof so etwas wie der kirchliche Gegenspieler Lulas und seiner Nachfolgerin, jedenfalls in der Umweltpolitik. Für sein Engagement am Amazonas hat er den alternativen Nobelpreis bekommen. Sonntagsgottesdienst in der Kirche von Jesus Resucitado, einer kleinen Gemeinde direkt an der legendären Transamazonica-Straße. Don Erwin, wie die Gläubigen ihren Bischof nennen, ist in einem kugelsicheren Jeep vorgefahren, bewacht von drei Angehörigen der Bundespolizei. Sein Engagement gegen das gigantische Flusskraftwerk Belo Monte, das auf dem Territorium der Xingu-Indianer hochgezogen wird, hat ihn auf die Abschussliste gebracht.
Bei der Autofahrt nach Brasil Novo ist passiert. Hat mich ein Laster gerammt und der Mitbruder neben mir war tot. Ich war dann sechs Wochen im Spital und war natürlich außer Gefecht. Der Prozess als solcher ist eigentlich im Sand verlaufen.
Erwin Kreutler ist groß gewachsen, schlank und hat volles weißes Haar. Während 9 von 12 Monaten ist der Bischof auf Achse, im Schiff, im Jeep und im Kleinflugzeug, um Gemeinden in seinem riesigen Bistum zu besuchen. Er beherrscht die Sprachen der Indianer, begegnet ihnen mit Respekt. Vom herablassenden Satz des ehemaligen Papstes Ratzinger, wonach die Indios ihre Evangelisierung unbewusst herbeigesehnt hätten, distanziert sich Kreutler.
Und die Laien haben mir ganz klar gesagt, sie erwarten sich vom neuen Bischof, dass er hinausgeht und die Anliegen der Menschen, der Christen und Nichtchristen verteidigt, dass er auf unserer Seite ist und sogar am eigenen Leib das erlebt, was wir erleben. Die Leute haben mir ganz klar von mir ganz klar verlangt, dass ich nicht ein Bischof am Schreibtisch bin, sondern dass er die Anliegen der Leute und auch ihre Ängste und Sorgen mittragen soll. Und das habe ich ein Leben lang versucht.
Aber wer am Amazonas die indigenen Minderheiten vertritt, wer sich gegen die Interessen der Edelholzmafia, der Vieh- und Sojawirtschaft und obendrein gegen die Regierung stellt, der ist seines Lebens nicht mehr sicher. Am Bischofssitz wurde Kreutlers österreichischer Assistent von Berufskillern erschossen. Eine Verwechslung, das Attentat hatte den Bischof selbst gegolten. Aber so leicht lässt sich der nicht aus der Ruhe bringen.
3-4 Jahre ist es her, haben sie 1 Million auf mich ausgesetzt gehabt. Das ist schönes Geld. Was sind das? 400.000 Euro ist es doch, oder?
Das Riesenkraftwerk Belo Monte, gegen das der Geistliche kämpft, ist im Bau. Die Allianz aus Kirchenleuten, Indios und Umweltschützern hat es nicht verhindern können. Die Energieversorgung Brasiliens sei am Anschlag. Bald könnte sogar der Strom fehlen, um Aufzüge zu betreiben oder Hemden zu bügeln, warnt die Regierung in Brasilia. Doch darum geht es gar nicht, ist Kreutler überzeugt. Der wahre Plan der Regierungsbürokraten sei ein anderer.
Und es wird natürlich nicht akzeptiert, dass wir dagegen sind, weil wir ja eigentlich wissen, dass das so kommen wird. Und darum spreche ich immer bei Belo Monte vom Domino-Effekt. Es sind über 100 Elektrizitätswerke in Amazonien vorgesehen.
Über 100 Kraftwerke im Regenwald, das lässt aufhorchen. Sie werden nicht für die Tausende von Kilometern entfernten Großstädte Strom produzieren, sondern für die Rohstoffindustrie. Die Konzerne, brasilianische und ausländische Multis, brauchen viel und billige Energie, etwa um Bauxit zu Aluminium zu verhütten. Tief unter dem Amazonas-Urwald schlummern noch viele Reichtümer. Kupfer, Mangan, Gold und Diamanten, auch Öl und Gas. Alle diese Schätze sind nur zu heben, wenn ausreichend Energie zur Verfügung steht. Das dürfte der eigentliche Zweck sein, Amazonien mit einem Netz von Kraftwerken zu überziehen. Erwin Kreutler.
Amazonien überlebt als tropischer Regenwald mit dem ganzen Flussnetz. Und wenn das gestört ist, hat Amazonien keine Chance. In 50 Jahren, wenn das wirklich alles so kommt, dann kann man das Requiem singen für Amazonien. Da bin ich absolut überzeugt davon.
Gegen die Regierung der Arbeiterpartei erhebt Erwin Kreutler den Vorwurf, so unsensibel und interessenfixiert aufzutreten wie einst das Militärregime. Die Indianer seien nie angehört worden, obschon sie die Hauptbetroffenen sind. 30.000 von ihnen droht die Zwangsumsiedlung. Das Recht der Indios auf Anhörung ist verfassungsmäßig verbrieft, trotzdem sei es nie wirklich zum Dialog gekommen. Und als die Organisation amerikanischer Staaten, OAS, Brasilien deswegen an den Pranger stellte, kam es zum Eklat. Wütend verbat sich Präsidentin Rousseff die Einmischung in innere Angelegenheiten und stoppte Brasiliens Zahlungen an die OAS. 10 Jahre ist die Arbeiterpartei nun an der Macht. Brasilien hat in dieser Zeit international an Gewicht und Bedeutung gewonnen. Das ist der positive Teil der Bilanz. Doch vom Wandel ist nicht viel zu sehen. Jedenfalls nicht von dem Wandel, den die Partei einst versprochen hatte.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.